Hallo Welt! Das Thema der Woche, der freie Spieler mit Philipp Söchtig. Immer mehr Spiele erlauben ihren Spielern, sich kreativ einzubringen und auszutoben. Von den entscheidungsbasierten Telltale-Titeln über Editor-Games wie Little Big Planet und Minecraft bis hin zu subversiven Fight Clubs in Dark Souls. Wir sprechen mit Philipp Söchtig über die kreativen Freiheiten des Spielers. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast, Episode 62 mit
Sophie Böhmer,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Liebe Leute, heute hört ihr eine kleine Sonderfolge. Es ist nämlich so, dass wir diese Folge nicht regulär aufnehmen. Es gibt also keine Presseschau und dieses ganze übrige Gedöns. Stattdessen haben wir uns, wie gesagt, mit Philipp Söchtig unterhalten, der an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg seinen Master in Medienwissenschaft abgeschlossen hat, mit einer Masterarbeit zum Thema Kunstwerk-Videospiel, wie sich Spieler kreativ Welten erschaffen. Und ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich auf dieses Thema gekommen ist.
Ja, also die Themenwahl war für mich eigentlich relativ einfach. Ich habe während des ganzen Masterstudiums mich schon darauf ein bisschen spezialisiert, fokussiert, irgendwas mit dem Bereich Gaming und Videospielkultur zu machen. Musste meinen Professor erst ein bisschen überzeugen, weil der erst ein bisschen gnatschig war, so in die Richtung, ja, wollen Sie das wirklich? Hatte dann mehrere Hausarbeiten zu dem Themenkomplex Spiele geschrieben, zum Beispiel L.A. Noir so als Detective-Krimi-Fiction als Adaption. Und der Weg zu der Masterarbeit war dann halt einfach, dass ich mir überlegt habe, ich hatte irgendwann diese Idee, dass oftmals über Spiele gesprochen wird und auch oft über Inhalte, oft auch über Mechaniken, aber relativ wenig über die Spieler. Und dann dachte ich mir, dass den Spieler mal in den Fokus der Betrachtung zu rücken, eigentlich ganz spannend ist. Und so hat sich dann nach und nach dieses Thema entwickelt.
Du hast gerade davon gesprochen, dass dein Prof etwas skeptisch war. Weißt du, woher diese Skepsis rührte?
Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also mein Professor war dann sehr offen für das Thema. Der war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich so ein bisschen mit der Erste war, der in diesem Lehrstuhl, ich muss dazu sagen, das ist kein Gaming-Lehrstuhl, das ist ein Literatur und Medien, nennt er sich, also ist so ein komparatistischer Lehrstuhl, der sowohl Literatur als auch Medienwissenschaft macht und halt auch gerne im Vergleich. Und da haben wir eher den Fokus so auf Film und Fotografie bei den medialen Sachen und eben weniger auf Spiele. Das heißt, zum einen wird es bei ihm einfach so gewesen sein, dass er sich gedacht hat, es ist nicht mein Bereich. Da muss man ein bisschen schauen mit der Korrektur auch. Und zum anderen, glaube ich, war es einfach mal was Neues. Und er ist da gerne skeptisch und ärgert die Leute auch ein bisschen. Aber das, wie gesagt, war dann ziemlich schnell überwunden.
Wie hast du dir denn dann die Spieler angeschaut?
Ich habe mir dann überlegt, dass Spieler, wenn sie so ein Spiel spielen, es gibt ja große Bandbreite an verschiedenen möglichen Titeln, wenn man jetzt von Genres hergeht, wenn man von auch von Epochen oder sozusagen den Spielezeitaltern hergeht, so ganz am Anfang, dann irgendwann das Aufkommen der Adventures und so weiter, bis hin zu so einem grafischen Boom und jetzt zu dem immersiven Boom, habe ich mir angeschaut, wie sich Spieler eben auch mit dem Konzept des Spiels auseinandersetzen, also nicht nur das Spielen so ein rein mechanischer Akt ist. Man setzt sich hin, man nimmt sich Controller oder Maus und Tastatur, drückt ein paar Tasten und am Ende ist man irgendwie happy. Es funktioniert ja nicht. Es gibt ja durchaus Titel, die einen emotional mitnehmen, die einen berühren, die einen durch so eine Geschichte durchschleusen. Für mich war aber besonders interessant, eben solche Spiele in den Fokus zu rücken, wo der Spieler Freiheiten oder mehr Freiheiten in der Mitgestaltung hat, wo eben auch Konsequenzen aus Entscheidungen hervorkommen oder wo eben auch der Spieler in der Lage ist, sich so ein bisschen gegen dieses Narrativ des Spiels zu stellen und eben Sachen zu machen, die vielleicht innerhalb dieses Spiels möglich sind, aber nicht intendiert waren, als das Spiel entwickelt wurde.
Das ist ganz interessant, weil ich habe auch meine Masterarbeit geschrieben über moralische Entscheidungsprobleme in digitalen Spielen und da sind wir dann ja wahrscheinlich irgendwie, haben wir ja irgendwie eine gewisse Schnittmenge.
Definitiv, ja.
Hast du da Beispiele, was für Titel das sind, von denen du gerade sprichst?
Ja, also was ich benutzt habe, sind unter anderem The Last of Us, Witcher 3, Mass Effect und das Telltale Walking Dead. Ich kann dazu vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen. Also ich habe meine Untersuchung quasi dieses kreativen Umgangs des Spielers mit dem Spiel, habe ich das genannt, habe ich in vier grundlegende Ebenen unterteilt. Und zwar in die Ebene der Narration, die Ebene der Spielmechanik, die Ebene der Technik und die Ebene der Kommunikation. Sprich, ich habe dann immer geschaut, zum Beispiel das bei eben Spielen, wie sieht das Narrativ aus? Und The Last of Us, Witcher 3, Mass Effect und Telltale Walking Dead, die haben ja alle ein Narrativ, es geht immer um irgendwas. Du hast einen Startpunkt, du hast einen Avatar, im Fall von Mass Effect kann man sich den selber erstellen, in allen anderen dreien ist er vorgegeben. Diese Avatare kommen auch mit einer gewissen Hintergrundgeschichte und geben quasi immer schon so ein Fundus an Narrativen und narrativen Teilaspekten oder so Puzzleteilchen vor. Und innerhalb dieser Spiele hat eben dann der Spieler die Möglichkeit, dieser Geschichte entweder nur zu folgen oder eben auch eigene Narrative ranzubringen. Das geht eben in manchen Spielen besser als in anderen. Also zum Beispiel in The Last of Us hat der Spieler relativ wenig Freiheit, weil zum Beispiel die ganzen Dialoge vorgegeben sind. Man hat so gut wie keine Dialogoption. Man hat höchstens mal die Option, einen optionalen Dialog zu starten, wenn man irgendwo mit Joel und Ellie durch die Gegend läuft und man die Option hat, okay, ich rede mal mit meinem Mündel oder halt auch nicht. Aber viel mehr Möglichkeiten gibt es da nicht, außer halt ne, noch so die Areale zu erkunden. Bei Mass Effect zum Beispiel ist es schon ein bisschen was anderes. Da hat man Dialogoptionen. Man kann seinen Charakter eher halt moralisch anrüchiger spielen. Man kann den sehr korrekt spielen. Man kann so einen Mittelweg gehen, so ein bisschen versuchen, so ein moralisch graues Feld vielleicht irgendwie zu spielen. Man hat diese Romance-Optionen, die ja ziemlich stark sind. Man hat auch die Option, manche Nebenmissionen zu machen, nicht zu machen, anders zu machen, je nachdem, wie man halt das Gefühl hat, dass man da oder dass das eine sinnvolle Entscheidung ist. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, sich das Spiel so ein bisschen zu eigen zu machen, was in The Last of Us nicht so gut geht, weil da die Story, die von den Entwicklern vorgesehen ist, halt sehr, sehr stark im Vordergrund steht.
Aber ich frage mich, ob das tatsächlich bei The Last of Us zum Beispiel ist meine Erfahrung gerade eine gegensätzliche. Und ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, der hatte den Titel Die Freiheit, sich nicht zu entscheiden. Denn ich finde gerade das an The Last of Us eigentlich spannend. Ich halte das jetzt sozusagen spoilerfrei, aber die Tatsache eben der Abwesenheit der Entscheidung ist das, was für mich den starken involvierenden Aspekt bei The Last of Us ausgemacht hat.
Da sage ich auch gar nichts gegen. Also Involvierung ist ja so ein Punkt, der sehr gerne mit Immersion auch zusammen gesehen wird. Und eine starke Immersion hat man ja dann, wenn das Medium so weit zurücktritt, dass man eingesaugt wird und wirklich auch die Geschichte miterlebt. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. The Last of Us hat eine sehr, sehr spannende und wirklich gut gemachte emotionale Geschichte, die einen absolut abholt und mitnimmt. Aber eben durch den Verlust von Entscheidungsfreiheit an gewissen Punkten, der in anderen Spielen eben anders noch gemacht ist. Das war so ein bisschen meine These.
Es gibt ja da auch diese Titel, die noch viel stärker Wert darauf legen, weil jetzt ist es ja so, dass bei den Telltale-Titeln, da hat man also die Option, diesen oder jenen Pfad zu wählen, eventuell, oder nicht eventuell, eventually wollte ich schon sagen. Also am Ende wird es dann ja doch relativ bald wieder zusammengeführt. Es gibt dann noch so Titel, die jetzt nicht diese narrative Freiheit anbieten, aber beispielsweise so Titel wie Minecraft oder Little Big Planet, die entscheidend darauf setzen, dass Spieler sich kreativ einbringen. Gehörte das auch in den Einzugsbereich deiner Untersuchung?
Das sind exakt zwei von den drei Titeln, die ich auch noch mit reingenommen habe. Das ist genau das. Also ich habe diese Spiele als Editor-Games oder Editor-Spiele genannt, weil sie eben im Prinzip virtuelle Sandkästen sind, die ja wirklich sehr, sehr wenig vorgeben. Also Minecraft hatte, als es rauskam, glaube ich, nicht mal eine Story, die ist irgendwann nachgeliefert worden. Aber auch die ist so marginal und im Prinzip kümmert sich da keine Sau drum, irgendwie diesen Enderdrachen da zu finden oder was auch immer das ist. Das dritte Spiel, was ich dann noch dazu genommen habe, ist dann der Super Mario Maker, der im Prinzip ja auch so ein Toolset, also so ein Werkzeugkasten ist, der dem Spieler überreicht wird, so nach dem Motto, hier, mach mal, hab Spaß damit. Was ja sehr gut funktioniert hat. Also ich habe da ein bisschen recherchiert und es sind 3,3 Millionen Levels im Super Mario Maker entstanden in den ersten 2 Monaten, die das Spiel draußen war. Also eine Masse an Spielern, die sich das genommen hat und sofort eigene Levels kreiert hat. um da eben auch eigene Geschichten zu erzählen. Da sind auch ganz skurrile Sachen mal rausgekommen. Zum Beispiel hat jemand einen Taschenrechner, einen funktionierenden Taschenrechner im Super Mario Maker nachgebaut, wo man am Anfang quasi in zwei Röhren gesprungen ist mit den jeweiligen Zahlen, die man addieren wollte. Und am Ende ist dann durch dieses Level ist man dann beim Ergebnis rausgekommen.
Die Kreativität der Crowd ist da manchmal sehr erstaunlich. Und das ist ja auch ein gewisser Imperativ, der Spiele jetzt mehr und mehr umgibt. Also dieser Anspruch, dass also Spieler sich aktiv einbringen, dass Spieler eigentlich ihr eigenes Spiel machen und es nach ihren Wünschen gestalten.
Du warst eben kurz weg. Kannst du das nochmal wiederholen?
Ich habe gesagt, dass es sozusagen ja ein Imperativ ist, der Spiele derzeit mehr, also meines Empfindens nach, mehr und mehr umgibt. Dass also Entwickler Spielern die Tools in die Hand geben, um ihr eigenes Spiel zu gestalten, ein Spiel nach ihren Wünschen zu gestalten. Sei nicht nur Spieler, sondern sei auch Entwickler.
Genau. Also das ist auch was ich dann auch behandelt habe. Das wird von Benjamin Beil, das ist auch ein Spieleforscher, wird das als Spielen mit dem Spiel im Gegensatz zum Spielen im Spiel bezeichnet oder auch als Gaming 2.0 eben. Dieser Moment zu sagen, okay, wir haben nicht nur die fertigen Spiele, wir geben sie den Spielern und die spielen es dann, sondern das ist natürlich auch angeregt durch die Modding-Community, die ja auch im Laufe der Zeit immer stärker geworden ist und sich immer mehr eingebracht hat, immer mehr noch eigene Ideen auch angebracht hat und da teilweise riesengroße Projekte gemacht hat. Ich sag ja nur Enderal, diese riesige Skyrim-Mod ist da ein super Beispiel für. Und das da natürlich klar, mittlerweile gibt es diese Toolsets in verschiedenen Art und Weisen und immer mehr Möglichkeiten, irgendwie halt dieses Spielen mit dem Spiel wieder in den Fokus zu rücken, der ganzen, auch der ganzen Betrachtung des Spielers.
Würdest du das dann auch als so eine Art Demokratisierungsprozess denken? Weil wenn es vorher so ist, dass Spieler Spiele bekommen und jetzt mehr so dieser Aspekt baut euer eigenes Spiel in den Fokus kommt, dann habe ich ja die Möglichkeit mehr an der Spielekultur quasi auch zu partizipieren als jetzt Einzelperson.
Ja, das kann man sicherlich als Demokratisierung bezeichnen. Es ist natürlich so ein bisschen. Zum einen ist halt gemerkt worden, okay, es wird irgendwie gemacht, sprich es wird gefordert und da ist natürlich ein ökonomischer Aspekt dahinter zu sagen, alles klar, die Spieler machen das so oder so, da können wir es auch ausnutzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bösartig, aber da ist natürlich eine Idee dahinter auch, dieses System wieder zu integrieren. Es ist ja immer so ein ganz witziges Wechselspiel von, wir haben ein Produkt, wo wir eine bestimmte Intention als Entwickler haben, wie dieses Produkt irgendwie benutzt werden soll, egal ob das jetzt ein Spiel ist oder sonst irgendwas. Und dann kommt eben die Community, dann kommen die Leute und die machen damit irgendwas, was überhaupt nicht vorhergesehen war. Das ist ja eine Geschichte, die sich durch die komplette Technik irgendwie zieht. Vom Telefon über das Fernsehen bis eben Internet und Spiele. Da passieren ja Sachen, die überhaupt keiner intendiert hatte, die dann aber nach und nach sich entwickelt haben, so eine eigene Dynamik auch haben und dann wiederum reintegriert werden, bis wieder was Neues irgendwie diesen Rahmen durchbricht und dann auch wieder reintegriert zu werden.
Das ist ja auch wahrscheinlich ich stelle mir das irgendwie wie so ein Kontinuum vor, ja. Das ist also dann auf der einen Seite Titel gibt, die sind komplett vorgegeben, die sind linear und die kann ich spielen, die kann ich auch vielleicht subversiv spielen und ich kann natürlich auch, ich eigne mir ja den Medientext auch gewissermaßen an und bin ihm jetzt nicht einfach nur als Objekt irgendwie da ausgeliefert. Und dann geht es ja immer weiter von diesen entscheidungsbasierten Spielen hin zu diesen Editor Games, finde ich einen sehr, sehr treffenden Begriff, bis wahrscheinlich hin zu solchen Dingen, wo man dann schon aus dem Bereich des Spieles herauskommt. Also klar, Super Mario Maker ist irgendwie schon noch ein Spiel, aber schon sehr weit in Richtung eher Editor und bis hin zu solchen Dingen wie dann den RPG Maker oder die Twine Engine, die es ja auch erlaubt, relativ zugänglich und also fast spielerisch, sage ich mal, eigene Erzählungen, Grafiken und so weiter, eigene Spielmechaniken auch irgendwie zu implementieren.
Ja, das ist definitiv so. Ist auch ganz spannend, also genauso wie mit so anderen sehr offenen Spielen, also No Man's Sky habe ich zum Beispiel auch noch mit drin gehabt oder Journey, sind zwei Spiele, die narrativ ja so wenig haben und dem Spieler im Prinzip ja auch nur in so ein Möglichkeitsfeld öffnen, wo gesagt wird, hier, mach was draus, du kannst dahin fliegen, du kannst dahin gehen, du kannst hier hinspringen, du kannst dahin laufen. Klar, das geht alles so in die Richtung, ja.
Wir sind da ja auch im Bereich von, das fiel mir gerade dazu noch ein, von einer emergenten Narration gewissermaßen.
Ja, wenn absolut, du irgendwie
bei No Man's Sky oder bei Journey, die eigentliche Erzählung, die eigentliche Geschichte, die ja auch dann zu involvieren vermag, ist ja die, die on the fly entsteht und nicht eine, die sozusagen sich irgendwo am Schreibtisch ausgedacht wurde.
Exakt, genau. Und das ist natürlich gerade der Moment, wo es dann für mich spannend wurde, weil diese sehr narrativen Spiele wie The Last of Us, Witcher 3, Mass Effect, die sind alle gut, ne? Die sind auch alle, die haben auch alle ihre Berechtigung, aber sie sind eben in der Art, wie sie den Spieler einbeziehen, ganz, ganz anders als No Man's Sky, was einem von vornherein sagt, es gibt zwar irgendwie dieses Spielziel, erreiche die Mitte des Universums, aber du musst es auch nicht machen. Du kannst auch einfach auf deinem einen Planeten bleiben, den du nach dir selber benannt hast, kannst da die ganzen Pflanzen, die ganzen Tiere finden, irgendwie dir deine Basis mittlerweile bauen, also Geschichten, die eben den Spieler dadurch, dass er spielt, zu einem Erzähler seiner eigenen Geschichte machen. Und das ist dieser Prozess, den ich unglaublich spannend fand, in dieser Masterarbeit zu untersuchen.
Meinst du, da ist das Spiel auch gewissermaßen bei sich selbst, wie man ja immer so schön sagt? Also ist es in seinem eigentlichen Element, wohingegen ist jetzt The Last of Us beispielsweise ja auch, da ist es also ganz offensichtlich, dass da cineastische Techniken mit adaptiert werden, wohingegen, ja, ich meine, gut, bei einem Minecraft, da kann man sich dann schon fragen, ne? Ist da nicht das Spiel viel eher bei sich selbst, indem es halt aus seinen eigenen Eigenschaften etwas Eigenständiges erschafft?
Ja, das würde ich auch sagen. Also es gibt ja relativ viele Theorien und Artikel zu diesem ganzen Narratologie-Ludologie-Komplex. Der ist ja mittlerweile größtenteils abgeschlossen. Ist ja eher so eine historische Debatte. Weil da eben auch gesagt wurde, man kann nicht erzählen und spielen gleichzeitig, das würde sich ausschließen. Das stimmt so überhaupt nicht, aber was da mitgedacht wurde, ist natürlich so eine Art der linearen Erzählung, wie man das eben in einem Film oder in einem Buch hat. Man guckt sich das an, man liest sich das durch, das ist auch alles gut so, aber eben ein Spiel muss das nicht machen. Ein Spiel hat die Möglichkeit, dir eben zu sagen, hier, ich eröffne dir einen Raum an Möglichkeiten, einen Raum an narrativen Puzzles, die du dir zusammenfügen kannst. Die du nicht machen musst, du kannst sie machen. Das ist, du kannst ja auch gar nichts machen. In den meisten Spielen passiert ja nichts, wenn du nichts machst. Ich glaube, das ist The Stanley Parable, wo es sogar, wo man das Spiel beenden kann, indem man einfach gar nichts tut, am Anfang irgendwie aus dem Raum nicht rausgeht. Auch das ist eine super witzige Idee, mal zu zeigen, was man als Spiel eigentlich noch machen kann, was eben die anderen medialen Formen so in der Art und Weise nicht machen können.
Ja, und ich glaube auch, dass man das gar nicht so unbedingt, wie es ja damals in der Narratologie-Ludologie-Debatte passiert ist, dass man das gar nicht so gegeneinander stellen muss, um dann zu sagen, Es sind jetzt diese stark narrativen Spiele, die sind jetzt irgendwie viel besser, weil ein No Man's Sky dir nie eine Geschichte von einer emotionalen Tiefe erzählen kann, wie ein The Last of Us. Und das ist natürlich alles ein bisschen, also empfinde ich zumindest ein bisschen als Quatsch, weil ich der Ansicht bin, dass diese beiden Arten der Erfahrung sind einfach unterschiedlich. In dem Sinne, dass ich eine Erzählung oder eine Erfahrung, wie ich sie durch Journey gemacht habe, hätte ich einfach so nicht in irgendeiner anderen Form machen können. Deshalb erscheint mir dieser Vergleich erscheint mir ein bisschen absurd.
Absolut richtig, ja. Sehe ich auch so. Deswegen, es gibt ja diesen schönen Begriff des Interactive Storytelling, der sich auf Spiele wunderbar aneignet, auch auf andere Sachen, aber vor allem eben auch auf digitale Spiele. Und da ist es eben auch so, dass das gesagt wird, es gibt immer so einen Mix aus der Entwicklergeschichte und der Spielergeschichte. Das ist mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie eben die Gewichtung innerhalb dieses Spiels ist. Ein besonderer Titel, der sich auch so ein bisschen durch die ganze Arbeit gezogen hat bei mir, ist die Spielereihe Dark Souls. Zufällig auch ein Favorit von mir, aber ging eben auch darum, dass ich da gesagt habe, es gibt in Dark Souls eine Entwicklergeschichte, die ist da, die ist aber so fragmentiert und so puzzelhaft und wird so ungewöhnlich erzählt, dass es eben beim Spieler liegt, zum Detektiv zu werden und diese Geschichte sich erst anzueignen. Und selbst wenn man alle Informationsbruchstücke hat, sind die teilweise nicht eindeutig genug, was dazu geführt hat, dass es gerade auf YouTube so einen riesigen Boom an Lore- und Background-Videos zu diesem ganzen Dark Souls-Universum gibt. Und es gibt viele Punkte, die sind einfach strittig. Da stehen Interpretationen gegen Interpretationen, wo gesagt wird, ja, okay, wir haben hier ein Item gefunden, da steht so ein kleines Textschnipselchen drin, das könnte mit diesen drei anderen Items kombiniert das und das bedeuten. Muss aber auch nicht, weil wir haben noch diesen einen NPC, der einem so ein Bruchstück von was anderem erzählt. Und das ist eben auch ganz, ganz spannend, weil man da sich eben auch seine Interpretation so ein bisschen aussuchen kann. Man kann sich da so durchmogeln, wie man das möchte. Und man hat eben auch in seiner eigenen Rolle, ist man sehr, sehr viel freier, weil man eben sich sowohl als den Heilsbringer im Prinzip verstehen kann innerhalb all dieser Spiele oder eben eigentlich als der das Ende bringt oder irgendwas dazwischen. So als der arme Typ, der eigentlich gar nicht weiß, was er da eigentlich tut. Und das ist super spannend, weil das in den meisten anderen Spielen oder zumindest in denen, die ich vorher genannt habe, so Witcher 3, ist es eben nicht so. Da hat man Geralt von Rivia, das ist eine Figur, die kennt man auch schon aus Büchern, die hat ihre Hintergrundgeschichte, die kann man zwar auch so ein bisschen in die eine oder andere Richtung ausschwenken lassen, aber dieser Ausschlag ist einfach nicht so hoch.
Ich habe auch ich kann es total unterschreiben, ich habe eine ähnliche Erfahrung mit Bloodborne gemacht, From Software haben das ja einfach drauf, ja. Also diese fragmentierten, enigmatischen Erzählungen. Aber jetzt habe ich noch, ich habe mich gefragt, also du wolltest ja auch den Blick auf die Spieler richten, jetzt haben wir bislang viel über Spiele gesprochen. Verstehe ich das richtig? Hast du dir eher diese Anschlussmöglichkeiten angeschaut oder hast du tatsächlich jetzt, bist du empirisch an Leute herangetreten, um deren Erfahrungen einzuholen?
Nee, also empirisch geforscht habe ich gar nicht. Ich habe wirklich, ich habe theoretisch geforscht. Das ist eine rein theoretische Arbeit. Liegt auch daran, dass wir bei uns am Lehrstuhl eigentlich so gut wie nicht empirisch arbeiten. Hätte ich machen können, habe ich nicht gemacht. Was ich allerdings gemacht habe, ist, also wir waren jetzt sehr stark bei diesem Narrationsding. Und da ist es so, dass ich beides gemacht habe. Also ich habe natürlich geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, die einem das Spiel liefert, um da quasi anzuknüpfen. Und was gibt es aber auch für Möglichkeiten, aus diesem Ganzen rauszutreten? Und da können wir jetzt, denke ich mal, die anderen Kapitel vielleicht ein bisschen mit reinnehmen. Da habe ich in dem Kapitel zur Spielmechanik beispielsweise Speedruns, Challenge Runs und Fight Clubs als Beispiel genommen. Also Speed und Challenge Runs sind ja relativ ähnliche Geschichte. Speedrun ist eben zu versuchen, ein Spiel in möglichst kurzer Zeit durchzuspielen. Ein Challenge Run ist sowas Ähnliches, da versucht man auch ein Spiel durchzuspielen, setzt sich aber sozusagen noch zusätzliche Herausforderungen. Es gab immer mal Videos auch zu Dark Souls, wie das jemand mit einem Gitarrencontroller durchgespielt hat oder kopfüber oder irgendwie ohne zu sterben oder mit Sprachkommandos. Das ist ein sehr interessantes Video, da ist ein Bosskampf mit Sprachkommandos, das ist abartig, wie man sich das antun kann. Aber spannend, natürlich. Und das dritte dann eben die Fight Clubs. Das ist auch wieder in Dark Souls eine Mechanik. Es gibt ja diese Phantome, die man zur Hilfe rufen kann oder die in die eigene Welt kommen, um einen zu töten. Das ist ja normalerweise diese Multiplayer-Option in Dark Souls oder halt Bloodborne. Und diese Fight Clubs, da lädt man die Leute quasi extra ein, organisiert so eine Arena, wo die sich dann in meistens fairen Duellen eben gegenseitig bekämpfen sollen und man selber ist Schiedsrichter. Und das ist was in einem Spiel möglich ist, überhaupt nicht intendiert war, innerhalb dieser Mechanik aber machbar ist und so eine ganz, ganz eigene Dynamik entwickelt hat. So sind dann zum Beispiel richtig Turniere ausgerufen worden von größeren YouTubern, die gesagt haben, hier, in 2 Wochen meldet euch an, da und da, das und das Passwort, und dann machen wir das.
Also kannst du mir noch mal kurz, ich kenne den Multiplayer-Modus aus Bloodborne und Dark Souls, der funktioniert ja sehr ähnlich, aber kannst du kurz noch mal genau beschreiben, wie das mit diesen Fight Clubs funktioniert, weil das interessiert mich gerade total. Ich finde das gerade ein sehr spannendes Phänomen, ich wusste davon auch noch nichts bislang.
Okay, ja kann ich, also es gibt, es hat sich im Laufe der Zeit quasi, hat sich das entwickelt, dass Leute eben andere Phantome gerufen haben. Also es gibt ja die Option, dass dich ein anderer Spieler invaden kann, sagt man dazu, also quasi in deine Welt einfällt. Der sucht dich dann und tötet dich normalerweise oder jagt dich halt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sein Zeichen quasi auf den Boden schreibt und dieses Zeichen taucht in anderen Welten auf. Und dann kann man diese Spieler über diese Zeichen rufen in die eigene Welt. Und das funktioniert sowohl mit den weißen Phantomen, also den hilfreichen Phantomen, als auch mit den roten, die einen eigentlich töten wollen. Und es gibt so manche Spots in den diversen Spielen, die haben sich eben als besonders gute Arenen rauskristallisiert, wo man dann hingeht, dann ist man online, sieht irgendwie, oh Gott, es sind 30 von diesen Zeichen liegen hier rum. Dann ruft man halt erstmal irgendwie so viele, wie es geht, die kommen dann an. Dann steckt man quasi diese Arena ab, das kann man dann mit so kleinen Leuchtkügelchen machen, die kann man sich kaufen. Dann ist es relativ ersichtlich, dass die hier, da ist eine Arena. Und die meisten Leute mittlerweile sind Fight Clubs in der Dark Souls Community, sind ein total bekanntes Ding. Also da ist einer von 10 Leuten, die man ruft, die das nicht checken, worum es geht. Und die anderen sehen sofort, ah, okay, geil, hier will einer einen Fight Club aufbauen, stellt sich dann schon brav in die Arena, wartet auf den nächsten und dann hauen die sich wirklich die ganze Zeit untereinander. Und dann sind auch alle brav, weil da alle mitspielen. Das ist total interessant, weil die im Prinzip ja diese Regeln, die das Spiel aufstellt, Rot tötet den Host oder Rot tötet Weiß, komplett ignoriert werden. Und ist teilweise sogar passiert, wenn man dann, beispielsweise man hat 2, die kämpfen gerade und 2, die noch warten. Dann kommt ein 5. dazu und denkt sich, ich hab keinen Bock auf Fight Club, ich bring einfach den um, der das Ganze gestartet hat. Dann kommen die anderen 4 und helfen einem. Wobei sie das eigentlich nicht müssten. Die müssten ja alle 5 gegen den sein, der diesen Fight Club gestartet hat, weil es eben alles 5 rote Phantome sind. Sind's aber nicht. Die 4 helfen dir, den, der die Spielregeln brechen will, zu verhauen und eben rauszuwerfen.
Dann
total interessante Dynamik, die sich da entwickelt.
Ja, ich habe das in Bloodborne auch beobachtet. Das ist ganz interessant, dass sich da echt so eine richtige Ethik entwickelt, ein richtiger moralischer Code oder Ehrenkodex. Denn ich bin auch mal invaded worden an einem Punkt. Ich habe sehr lange dort gekämpft und irgendwie meine Blood Echoes, heißt es in Bloodborne, ja, gesammelt, die man verliert, wenn man getötet wird. Und dann ist halt jemand da in meine Welt gekommen und war also augenscheinlich wesentlich stärker als ich. Und dann habe ich so eine Geste gemacht. Man kann ja Gesten machen, eine Geste, so eine Bitte-verschone-mich-Geste gemacht. Und dann hat er sich verbeugt und ist wieder gegangen, obwohl er damit halt ja eigentlich seine, also er hätte ja abstauben können, indem er mich einfach tötet.
Total,
das finde ich sehr beeindruckend. Und da finde ich auch, werden Spiele spannend als sozusagen als moralische Gedankenexperimente und Testumgebungen.
Total. Also das ist genau sowas. Also, es gibt ja diese Gesten. Dazu muss man noch sagen, dass man in Dark Souls, es gibt ja keine Möglichkeit, sich wirklich zu verständigen. Außer jetzt über einen Voice-Chat oder irgendwie sowas, der halt aber dann nicht im Spiel ist, sondern eben neben dem Spiel läuft. Sondern man hat nur diese Gesten und man kann halt irgendwie winken, man kann sich verbeugen, man kann sich hinknien und man kann eben halt auch diese Bitte-tu-mir-nichts-Geste machen. Und oft funktioniert das auch. Genauso gibt es diese Regel, wenn sich bei einem Duell beide verbeugt haben, wird danach auch nicht mehr geheilt. Wenn der eine tot ist, ist er tot. Und wenn man Schaden gekriegt hat, hat man Schaden gekriegt. Dann ist es halt auch ein faires Duell. Und sobald einer anfängt zu heilen, ist dieses Duell nicht mehr fair. Und dann kann es zum Beispiel auch sein, dass dann die anderen alle mit einsteigen und den, der die Regeln gebrochen hat, diese ungeschriebenen Regeln, eben dann auch wieder aus diesem Fight Club entfernen.
Ich denke auch gerade an Huizinga und an diese sozusagen, also die Definition des Spieles beinhaltet ja vieles von dem, was du über diesen Fight Club in Dark Souls sagst, nämlich, dass er irgendwie, also er ist zeitlich, räumlich abgegrenzt, er hat seine eigenen Regeln, er hat sein Ziel in sich selbst, weil es nun eigentlich auch entgegen der Spielregeln von Dark Souls ist, so zu kämpfen. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, dem ich mir noch gar nicht so bewusst war, das Spiel im Spiel sozusagen.
Genau, so ist es.
Das ist spannend.
Absolut, deswegen fand ich das als Beispiel auch wirklich ganz gut, weil das eben so in diese Richtung geht, wir machen was völlig Eigenes draus. Und wir machen was, wie gesagt, möglich ist. In der Mechanik ist ja nichts, was dagegen spricht. Aber es ist überhaupt nicht intendiert worden. Was aber ganz interessant ist, diese Mechanik gibt es ja schon seit Dark Souls 1. Ich glaube, bei Demon's Souls noch nicht so stark. Das war ja noch so dieser geistige Vorgänger. Aber bei Dark Souls gab es dann in einem einen DLC ist noch eine Arena mitgeliefert worden, weil die Entwickler gemerkt haben, hier gibt es eine Dynamik in unserem Spiel, mit der wir nicht gerechnet haben, die aber offenbar so gut ankommt, dass wir das irgendwie implementieren wollen, weil die Leute brauchen sowas, die wollen sowas. Und dann kam halt dieses Arena-System, was dann auch genutzt worden ist. Nicht so arg, wie sie sich das gedacht haben, aber schon auch mit genutzt worden ist. Und da haben wir wieder diesen Punkt, dass eben beide aufeinander reagieren.
Du hattest vorhin auch noch 2 andere Kategorien genannt, in denen du diese Beziehung untersucht hast. Genau. Sollen wir nochmal eine weitergehen?
Ja, können wir machen. Das nächste wäre dann Technik, die schließt da eigentlich ganz gut an Mechanik an. Also ich hatte, wie gesagt, diese 4 Ebenen und diese ersten beiden, Narration und Spielmechanik, die bleiben relativ im Rahmen dieses Spiels. Also man kann sich zwar in Spielen zum Beispiel auch, gerade wenn man einen eigenen Avatar erstellt, Skyrim ist ja ein sehr, sehr narrativ offenes Spiel dahingehend, was man mit dem eigenen Avatar sich gedacht hat. Es gibt sicherlich Leute, die erstellen sich da einfach irgendwie so ein Heini und fertig. Aber es gibt ja auch Leute, die sich eine Stunde Zeit nehmen in diesem Editor und sich wirklich ganz, ganz genau überlegen, warum sieht meine Khajiit aus, wie sie aussieht, warum hat sie da ein Ohrring im linken Ohr und die sich eine richtige Hintergrundgeschichte überlegen. Das ist ja alles was man zusätzlich an dieses Spiel heranträgt, was das Spiel quasi das Möglichkeitsfeld öffnet, aber nicht vorgibt. Aber dieses darüber hinausgehen ist ja quasi nur im Geist des Spielers. Da passiert ja nicht wirklich was. Also es hat ja keinen Impact, ob ich mir überlege, mein Charakter in Skyrim hat einen O-Ring. Das reagiert da ja keine Sau drauf. Bei Spielmechanik ist es ähnlich. Diese Speedruns sind alle innerhalb dieser Mechanik des Spiels. Klar, man nutzt das aus, dass man irgendwie genau die Frames kennt, die man braucht, um an einem Gegner vorbeizuhuschen oder sowas. Aber eben, es ist noch nicht Game-Breaking in dem Sinne. Bei Technik ist es dann so, dass es eben über die Grenzen des Spiels auch hinausgehen kann, weil man dann zum Beispiel durch Eingriffe in diesen Source-Code, also Spiele sind ja alle codebasiert, eben dieses, also ich habe den Code immer als das virtuelle Original des Spiels bezeichnet, weil es eben quasi im Kern ja das ist, was das Spiel ausmacht, ist der Code. Es ist nicht die physische Manifestation, es ist ja nicht die CD und es ist auch nicht das fertige Spiel und auch nicht irgendwie die Idee des Entwicklers, sondern eben dieser Code ist ja dieser Kern des Spiels. Und Eingriffe in diesen Code verändern ja das Spiel. Das passiert durch Modding, das passiert aber auch durch Glitches beispielsweise. Es gibt einen sehr interessanten Glitch, das ist der Super Mario World Credit Warp. Kann man sich auf YouTube angucken. Das ist ein 5-Minuten-Video, ist super interessant. Da sitzt ein Streamer, der hat das, glaube ich, auch auf Twitch live gestreamt und rennt im Prinzip in Super Mario World in so einem Level rum und macht Sachen, die total zufällig aussehen. Der geht irgendwie 3 Meter nach links, nimmt sich irgendwie, springt auf den Gegner, geht wieder so ein paar Frames nach rechts, hüpft irgendwie 3-mal gegen einen Block, läuft ein ganzes Stückchen wieder nach links, nimmt sich irgendwie so ein Schildkrötenpanzer, wirft den irgendwo hin. Also so völlig sinnlos wirkende Aktionen. Und nach ein paar Minuten springt er aber komplett in die Credits des Spiels. Das heißt, der hat durch die Aktion, die er im Spiel gemacht hat, den Code des Spiels so beeinflusst, dass das Spiel denkt, das Spiel ist zu Ende und sofort in den Endbildschirm springt.
Ja.
Und das eben basiert auf Glitches oder basiert auf der Fähigkeit, den Code dieses Spiels zu lesen, was er halt nebenbei macht.
Würdest du das, also kategorisierst du das noch als die Umsetzung von spielerischer und kreativer Freiheit?
Schon, weil das ja was ist, was möglich ist, aber eben auch nur durch eine bestimmte Kenntnis und eben durch eine Änderung des Codes. Das kann ja nicht jeder Spieler. Das ist also was, wo jemand, der eine Kenntnis hat, sich gedacht hat, okay, ich mache was mit diesem Spiel, was quasi darüber hinausgeht, was dieses Spiel eigentlich beinhaltet. Da sind Mods natürlich viel besseres Beispiel, dass man sagt, ein Modder nimmt sich ein Spiel, ändert irgendwas, ändert eine Textur, ergänzt irgendwas, ändert Dialoge, schreibt neue Quests und so weiter und so fort. Aber eben, das sind alles Möglichkeiten, über die Technik mit einem Spiel zu interagieren und dann halt eben auch die eigene Kreativität da der freien Lauf zu lassen.
Ich würde es gerade noch mal in Frage stellen wollen, weil du hattest gesagt, der Code ist quasi das virtuelle Abbild des Spiels oder der Kern des Spieles. Ich musste daran denken, es gibt ja so diese Vorstellung, wenn man einen Film einfach nur zeigen würde, dass da noch kein Film da ist. Also wenn ich zum Beispiel, das ist dieses berühmte Beispiel, wenn ich einen Hasen vor einen Film setze, dann sieht er keinen Film, sondern einfach nur Licht. Und jetzt könnte man auch sagen, der Kern des Filmes ist vielleicht irgendwie so Licht, das sich verändert. Braucht es nicht eigentlich den Spieler oder die Spielerin, damit das Spiel zum Spiel wird? Weil wenn ich dir jetzt einfach nur Code vorsetzen würde oder Code irgendwo hinschreiben würde, wo ist da das Spiel?
Gut, da würde ich sagen, das ist natürlich vollkommen richtig. Ein Hase guckt den Film nicht, genauso wie ich mit einer Wand von Code natürlich auch kein Spiel habe. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist so dieses virtuelle Original des Spiels. Aber dieses Original ist im Prinzip eine abstrakte Idee, die sich eben in diesem Code wiederfindet. Die muss dann noch umgewandelt werden. Das ist bei einem Film ja ganz genauso. Also ich würde bei einem Film zum Beispiel auch nicht sagen, dass das Original der Film ist, der abläuft. Ich würde aber auch nicht sagen, es ist irgendwie das Drehbuch. Weil das Drehbuch ist nicht der Film. Der Film ist das, was in diesem Prozess dann entsteht. Und die ganzen Kopien, die man dann davon hat, die lassen den Film oder das Spiel natürlich auch erst zu dem werden, was sie sind. Das ist natürlich ganz, ganz klar, da würde ich
Ich höre da so ein bisschen Walter Benjamin raus. Kann das sein?
Ja, durchaus auch.
Der Animatrix.
Naja, also gerade auch bei dem Begriff, als du ihn das erste Mal nanntest, des virtuellen Originales, dachte ich schon daran und fragte mich dann so nach der benjaminischen Definition, ob das wohl zulässig wäre. Was denkst du darüber, ohne dass wir jetzt, also können wir jetzt nicht tiefer drin ran einsteigen, weil da müssten wir jetzt erstmal Benjamin erklären. Nee. Aber.
Ja. Ja, also ich hatte Benjamin so ein bisschen im Hinterkopf. weil ich mir eben auch überlegt habe, wie kann man diesen Code fassen? Also ich habe mir überlegt, zum Beispiel bei einem Musikstück. Man ist jetzt Komponist und man hat eine Melodie im Kopf. Dann ist die Frage, ist das quasi schon dieses Original oder ist das Original das Manuskript oder was ist es wirklich? Natürlich ist das Lied oder die Melodie erst fertig, wenn sie gespielt wird. Das ist ja bei Filmen ganz genauso. Wenn man die abspielt, sind sie erst fertig in dem Sinne. Aber eben dieser Versuch, eine Verortung zu machen, zu sagen, so ab hier, oder das ist quasi der Kern oder das ist irgendwie das Original, das ist schwierig. Das ist gerade bei sowas wie digitalen oder eher virtuelleren Sachen ist das total schwierig. Bei einem Gemälde ist das viel einfacher. Da sagt man, das Gemälde, sobald es gemalt ist oder fertig ist, ist das Original und alles, was danach kommt, sind Kopien. Aber eben bei Musik, bei Film und bei Spielen, weil die in so einer abstrakten Sphäre der Ideen irgendwie starten und auch ohne diese Manifestation schon irgendwie eine Form haben und irgendwie ja auch da sind, ist es ein bisschen schwierig, da so einen Pinpoint draufzusetzen. Ich habe es ein bisschen versucht, hier mit diesem Code als das virtuelle Original. Der Punkt ist wahrscheinlich angreifbar, ja. Wenn man das jetzt machen
würde. Also ich finde es eine durchaus nachvollziehbare Idee. Aber du hattest auch noch eine vierte Kategorie, über die wir noch nicht gesprochen haben.
Genau. Die vierte Kategorie ist die Kommunikation. Da bin ich dann wirklich ein Stückchen weg vom Spiel und von den Inhalten, sondern habe mir dann angeguckt, was für Arten der Kommunikation gibt es eben. Es gibt die Kommunikation der Figuren im Spiel. Mein Avatar spricht mit einem NPC, zwei NPCs unterhalten sich untereinander, ist ja eine Art von Kommunikation. Es gibt natürlich die Kommunikation zwischen Spiel und Spieler. Das habe ich so als wechselseitige Input-Output-Kommunikation bezeichnet, weil man eben durch den Input des Spielers muss das Spiel reagieren. Ich drücke eine Taste, ich gehe irgendwo hin. Das Spiel zeigt mir, welche Konsequenz aus dieser Aktion resultiert. Darauf muss ich wiederum reagieren, indem ich halt irgendwas anderes mache. Und so hat man halt diese Feedback-Bewegung. Die geht natürlich dann auch über Narration, auch über Mechanik etc. Dann gibt es natürlich noch die Kommunikation von mehreren Spielern im Spiel. Das hat man dann im MMO. Eine Gruppe zusammen macht irgendwie ein Raid oder macht irgendwie ein Dungeon oder was weiß ich was. Unterhält sich währenddessen darüber. Und das vierte, was es noch gibt, sind eben Spieler, die sich außerhalb des Spiels über das Spiel unterhalten. Das passiert dann eben in Communities, in Foren, wenn jemand nachfragt. Das sind dann auch so Sachen wie Let's Play-Videos kommen dann mit rein, Walkthroughs, Guides, Livestreams, sind ja alles Sachen, die auf so einer Meta-Ebene der Kommunikation um dieses Spiel herum stattfinden, wo es auch nicht immer um das Spiel oder die Inhalte gehen muss, sondern eben auch um ganz andere Sachen gehen kann. Aber eben immer dieses Spiel irgendwie so als gemeinsame Basis, als gemeinsamen Fundus hat.
Bei dem Großteil der Punkte, die du gerade gesagt hast, würde ich mit dir mitgehen. Wo es bei mir ein bisschen hakt, ist die Kommunikation, beziehungsweise also zwei NPCs, die sich unterhalten. Weil kommunizieren die wirklich oder ist das eine Darstellung von der Kommunikation?
Ja, da wird es ein bisschen hakelig. Also da würde ich auch sagen, das ist im ganz klassischen Sinne ist es eine Kommunikation, weil du einen Sender und einen Empfänger hast. Ob das eine echte Kommunikation in dem Sinne von, da unterhalten sich zwei Persönlichkeiten oder Individuen, das ist es definitiv nicht, weil es sind ja zwei Figuren, die sich nur in einem Rahmen ihrer Programmierung bewegen können. Allerdings ist es natürlich so, dass zwei NPCs im Spiel ja keine echte Kommunikation in dem Sinne haben, dass sich da zwei Persönlichkeiten unterhalten. Sondern es ist eben so, dass die im Rahmen ihrer Programmierung das sagen, was sie sagen sollen. Es ist trotzdem, wie gesagt, eine Kommunikation, weil es Sender und Empfänger hat, also so Minimalbedingungen erfüllt. Man könnte natürlich, wenn man jetzt spitzfindig ist, auch sagen, dass wir uns auch nur im Rahmen unserer Programmierung irgendwie bewegen, auch wenn die vielleicht ein bisschen größer ist. Das macht jetzt aber so ein Feld, der philosophisch deterministisch auf, was jetzt vielleicht nicht aufgewacht werden muss in diesem.
Ja, ich würde ganz gerne spitzfindig sein, aber nicht auf der Ebene, sondern auf der Ebene, dass du sagst, es gibt Sender okay. und Empfänger, weil wird er wirklich was empfangen? Weil eigentlich sagen die ja tatsächlich das, was in ihrer Programmierung vorgegeben ist und empfangen nicht das wirklich, was der andere gesagt hat. Also man kann es sogar ja so ein bisschen auf die Spitze treiben und sich daran erinnern, dass die meisten Dialoge ja sogar von den Schauspielern, die das einsprechen, unabhängig voneinander aufgenommen werden. Also da überhaupt gar keine, also der NPC reagiert ja nicht auf die andere Figur, außer ich hätte jetzt zwei Bots, die tatsächlich darauf reagieren, was der andere sagt. Also um es vielleicht alltagsbildlich zu machen, wenn jetzt Siri mit Alexa reden würde, weil, dann würde das funktionieren, dann würde ich dir zustimmen, weil ja dann quasi die jeweilige Figur in ihrer Programmierung quasi auf das reagiert, was die andere gesagt hat. Aber das tut sie ja eigentlich nicht.
Ist aber ganz interessant, das könnte man mal ausprobieren, was passiert, wenn sich Siri mit Alexa unterhält. Aber ja, also ich gebe dir durchaus recht, wenn sich zwei Bots quasi auf dem Level miteinander halten würden, hat man eine echte Interaktion irgendwo. Bei zwei NPCs, die nur im Rahmen ihrer Programmierung sich unterhalten, die reagieren, ja, das ist jetzt wieder schwierig, die reagieren nicht wirklich. Die verstehen ja auch nicht, was der andere von ihnen will, sondern spulen ja im Prinzip nur ihren vorgeschriebenen Text runter. Was man aber sagen könnte, ist vielleicht, dass der Code, so wie er geschrieben ist, der reagiert ja aufeinander im Sinne von so einer If-Kombination. Also wenn NPC 1 diesen Satz äußert, reagiert NPC 2 mit folgendem Satz.
Ich glaube auch, ob man das annimmt, dass das, was dort passiert, als Kommunikation zu bezeichnen sei, hängt ganz stark damit zusammen, wie man zur Akteur-Netzwerk-Theorie steht. wenn man da eher so im Sinne von Bruno Latour argumentieren würde, dann wäre das natürlich Kommunikation, weil es nicht so ist, dass irgendwie, also weil nicht Menschen auch miteinander sozusagen kommunizieren.
Ich hätte jetzt schon fast mit Hegel argumentiert und gesagt, es ist der Weltgeist als Code,
na, das ist ja
der dann spricht durch die Figur.
Ja, aber wo ist das denn Quatsch? Hegel würde, glaube ich, nicht den Code eines PC-Spiels als den Weltgeist verstehen. Ich glaube, das wäre ein etwas. Ich glaube, Hegel würde sich gegen diese Interpretation verwehren.
Hegel würde wahrscheinlich auch sagen, Code, was soll denn jetzt dieser Code hier?
Ah, der Weltgeist ist der Code der Welt, das vielleicht. Das würde er vielleicht sagen. Ich weiß es nicht. Also
ich wollte auch nur ein bisschen
spitzfindige Bemerkungen machen. Meine Frage ist, was ist meine Frage? Zu welchem Ergebnis bist du denn letztendlich gekommen in deiner Masterarbeit?
Ja, also kurzer Nachsatz noch zu diesem Kommunikationsding. Ich habe mir da noch mehrere Theorien angeguckt, unter anderem die von Ray Oldenburg über dritte Orte, wo er dann quasi gesagt hat, es gibt so drei Arten von Orten, das Heim, die Arbeit und die dritten Orte sind eben so dieser öffentliche Raum. Da habe ich dann noch MMOs als virtuelle dritte Orte reingebracht, wo eben diese besondere Art der Kommunikation stattfindet, die irgendwie so eine Kombination von Vertrautheit ist, wenn man sich auf derselben Basis unterhält. Und sie ist durch dieses Online-Sein natürlich auch anonym. Diese Kombination nennt sich Online-Disinhibition-Effekt. Habe ich nochmal nachgeschaut und da ging es halt noch so ein bisschen darum, um diese verschiedenen Arten der Kommunikation, die sich eben auch zum Beispiel in Fanart gipfelt. Auch etwas, was aus Spielen kommen kann, Cosplay eben auch aus Spielen kommen kann, aber deutlich über die Grenzen dessen hinausgeht, was quasi intendiert oder vorgesehen oder innerhalb des Spiels möglich ist. Das noch kurz zum Abschluss dazu. Und ja, also letztlich ist dann rausgekommen, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe drei theoretische Grundlagen benutzt in meiner Masterarbeit. Das eine ist Umberto Eco, das offene Kunstwerk. Dann die Betrachtungen von Georg Bertram zu Kunst im Allgemeinen und John Fiske und die Medieneignung in der Popkultur. Das waren so die drei Basistexte, sage ich mal, auf denen ich eben versucht habe, diese Argumentation zu machen mit Aneignung von Ressourcen, Umwandlung für die eigenen Bedingungen, Offenheit von Kunstwerken. Bei Eco ist so dieses, ein Kunstwerk wird vom Künstler nicht fertig gemacht in dem Sinne, sondern wird eben auch so als so ein Möglichkeitsfeld dem Rezipienten offenbart. Und der kann eben durch seine eigenen Ansichten, Erfahrungen, Charakteristika dann dieses Kunstwerk für sich vollenden, indem er eben eine Interpretation ranträgt, die seine ganz eigene ist. Das heißt, bei Eco der Idiolekt des Werkes, also eben eine Sprache, die man nur mit sich selber mit diesem Kunstwerk aushandelt. Das sind eben Theorien, die ich dann versucht habe, auf die Videospiele oder Spiele allgemein zu übertragen. Und ja, also im Prinzip, ich hatte ja zwei Leitthesen. Das eine war eben, Spieler von Videospielen sind kreative Rezipienten, die sich sowohl konform als auch gegen diese Spiele wenden können, indem sie sie eben annehmen oder umwandeln oder eben auch komplett ablehnen. Das ist relativ einfach war das zu zeigen anhand der Beispiele. Und die zweite These ist eben, Videospiele sind Kunstobjekte. Das ist ja auch noch was, was immer noch so ein bisschen strittig ist. Ich denke, wir sind uns da meistens einig, dass man sagen kann, Spiele sind definitiv kunstfähig. Nicht, sicherlich nicht alle, aber das sind Filme ja auch nicht. Oder Gemälde. Und ich wollte eben noch diesen Schritt weitergehen und sagen, auch der Spieler ist in seinem Umgang mit dem Spiel, wenn es ein künstlerisches Spiel ist, eben auch ein Kunstschaffender. Weil er eben im Sinne von Echo dieses offene Kunstwerk-Videospiel vollendet und da eben eine ganz eigene, ja, eine eigene Idee, einen eigenen Ideolekt mit ranbringt.
Ich habe da ein bisschen eine kritische Perspektive zu dieser,
ja, gerne.
Also auch zu Echos Idee des offenen Kunstwerkes und zu der aktiven Partizipation an der Kunst. Was so ein bisschen daher rührt, dass ich hatte, glaube ich, wann war das in meiner Bachelorarbeit, so ein bisschen die gegenläufige Perspektive, weil ich mir nämlich da ganz stark Robert Pfallers Theorie der Interpassivität angeschaut habe. Ich würde da jetzt auch nicht unbedingt ins Detail gehen, aber zumindest die Frage aufwerfen, ist die Tatsache, dass der Spieler partizipiert, dass er sich kreativ, künstlerisch in irgendeiner Form einbringt, würdest du das, wie bewertest du das?
Ja, also bei Echo ist natürlich so, der hat natürlich nicht an Videospiele gedacht. Der dachte an Collagen, an meinetwegen auch an Musik, an Gemälde, an Skulpturen und so weiter. Und das, was Echo als diese Art von Interaktivität oder Interaktion mit dem Kunstwerk sieht, ist eben eine rein geistige Auseinandersetzung damit. Was wir darüber hinausgehen, das haben wir bei Spielen auch, das haben wir auch bei allen anderen Medien. Aber was wir eben bei Spielen darüber hinaus haben, ist noch diese Art der wirklichen physischen Interaktion, indem man sich eben ransetzt und sich sagt, ich mache eine Mechanik zu eigen, die dieses Spiel mir gibt und mache damit was komplett anderes. Ich nehme Minecraft und baue mir ein Pixel-Art-Kunstwerk aus 1,3 Millionen Blöcken, wo ich dann mit einer Mod so weit rauszoomen kann, dass man sieht, oh, es ist ein komplettes Gemälde geworden, was eben quasi wirklich aus ganz vielen einzelnen, ausgewählten Pixeln besteht. Es sind eben auch Modder, die dann zum Beispiel rangehen und nicht nur sagen, hey, ich mache jetzt lustige neue Texturen für Skyrim oder sowas, sondern die dann sagen, ich nehme hier ein Spiel und ich entferne aus diesem Spiel alles bis auf den Hintergrund. Es ist aber immer noch ein Spiel, weil ich es immer noch über eine Konsole oder über einen Computer spielen muss. Es ist kein Bild geworden, es ist irgendwie kein anderes. Und das geht eben so in diese Richtung Game Art. Und da würde ich sagen, sind Spieler definitiv Kunstschaffende, indem sie eben eine Ressource nehmen und sie zu etwas umwandeln, was diese Ressource zwar noch beinhaltet, aber eben deutlich darüber hinausgeht. Das ist ja auch das, was zum Beispiel eine Lichterketteninstallation ist oder wenn jemand Marshmallows auf eine Schallplatte klebt. Das sind ja auch mit Ressourcen was gemacht worden, was die nicht vorgegeben oder intendiert haben, was daraus, aber wie daraus eben Kunst entstehen kann.
Kann man damit Beuys sagen, alle Spieler sind Künstler?
Alle Spieler definitiv nicht, genauso wie nicht jeder Filmrezipient irgendwie Filmkritiker ist. Aber jemand, der, sag ich mal, den Anspruch hat, künstlerisch zu arbeiten, eine gute Idee hat oder überhaupt eine Idee hat und eine kreative Art der Umsetzung, der kann definitiv Art oder Kunst, eben Game Art, schaffen.
Das war Philipp Söchtig von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg über seine Masterarbeit Kunstwerk Videospiel, wie sich Spieler kreativ Welten erschaffen. Vielen Dank für das Gespräch und an euch, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche bekommt ihr wieder eine ganz normale, reguläre Folge mit Presseschau und allem drum und dran. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns ein bisschen Feedback da. Das könnt ihr gerne über Facebook, Twitter oder über pixeldiskurs.de tun. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr uns unmittelbar unterstützen möchtet, was natürlich ganz fantastisch wäre, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns ein wenig Geld spendet. Das ist auch ohne PayPal-Account möglich. Ihr findet auf unserer Seite pixeldiskurs.de einen Spenden-Button, den ihr klicken könnt, um dergleichen Episoden für die Zukunft zu ermöglichen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.